Ja, dann darf ich Sie noch einmal um Geduld und Ausharren der Heiligen bitten. Denn wir wollen heute die fertiggestellte Mauer einweihen.
Ich habe gerade einreißen.
Nein, das tun wir nicht. Das wollen wir gerne verhindern. Nicht, das überlassen wir anderen. Wir werden ja dann hören, anhand von Nehemia 12, wie zwei Weihechöre und zwei Jubelchöre auf dieser Mauer entlangziehen. Ich habe Ihnen ein kleines Schaubild hier angezeichnet. Und Sie dürfen, wenn Sie das nicht richtig erkennen und wenn Sie Interesse daran haben, am Ausgang dann eine Fotokopie mitnehmen. Die kostet sogar nichts. Ich möchte zuvor lesen 1. Mose 49, den Segen Josefs. Vers 22 und folgende. Sohn eines Fruchtbaumes ist Josef, Sohn eines Fruchtbaumes am Quell. Der Fruchtbaum am Geistesquell ist ja auch ein Bild für den Messias und für jeden, der aus dem Wort und aus dem Geiste lebt. Die Schösslinge treiben über die Mauer und es reizen ihn und schießen und es befehden ihn die Bogenschützen. Das geschieht auch uns, wenn uns die Feuerpfeile des Bösen entgegenfliegen. Und da hilft uns nur, so sahen wir in diesen Tagen, der Langschild des Glaubens, mit dem wir alle Feuerpfeile des Bösen auslöschen können. Aber sein Bogen bleibt fest und gelenkig sind die Arme seiner Hände durch die Hände des mächtigen Jakobs, der die Hände Josefs hält. Von dort ist der Hirte, der Stein, der Felsen Israels, von dem Gott deines Vaters, und er wird dir helfen und dem Allmächtigen, und er wird dich segnen mit Segnungen des Himmels droben und mit Segnungen der Tiefe, die unten liegt. Bis hierhin. Es gibt also zweierlei Segen für Josef. Segen von oben, aus der Höhe, aus dem Licht, aus einem Weg der Glückseligkeit, des Sieges und des Triumphes, und Segnungen von unten, und das sind sicherlich die dunklen Führungen, die leidvollen Führungen durch Drangsal, Not, Anfechtung und Angst hindurch. Aber auch diese Dinge bergen für uns Segnungen. Vielleicht sogar die tieferen Segnungen. Und wir wollen dazu lesen, noch einmal das Wort, das wir schon einmal aufgeschlagen hatten, Epheser 5, Vers 15 bis 21, wo Paulus den Weg zur Fülle des Geistes zeigt. Dieser Weg ist ein Weg entgegen aller Selbstberauschung und entgegen aller Fremdberauschung. Er ist ein Weg der allergrößten Nüchternheit. Denn der Heilige Geist führt uns zunächst einmal hinein in die Erkenntnis der Sünde und überführt von Sünde Gerechtigkeit und Gericht. Und das ist ein Weg in eine Desillusionierung und in eine Nüchternheit, wie wir sie niemals zuvor über uns besessen haben. Der Heilige Geist ist also kein rauschhafter Geist, kein Geist der Selbstnarkose und der Fremdnarkose, kein Geist, der uns überwältigt und überfällt und unsere Persönlichkeit vernichtet, sondern ein Geist der Freiheit, denn wo der Geist Gottes wirksam ist, da wird Freiheit bewirkt. Und dort, wo Unfreiheit bewirkt wird, auch unter christlicher Verkündigung, ist nicht Geist Gottes wirksam, sondern bestenfalls Menschengeist, Gesetzesgeist, schlimmstenfalls dämonischer Geist. Der Geist Gottes führt in die Freiheit. Und deshalb diese nüchternen Wege in unserer so bewegten Zeit, wo man nach transzendenten Erlebnissen sucht, weil die ganze Welt auf einer einzigen okkulten Grundströmung schwimmt, dieser Weg zur Geistesfülle, der in einer ganz nüchternen Weise geschieht. Epheser 5, Vers 18. Und berauschet euch nicht mit Wein. Berauschet euch nicht. In welchem Ausschweifung ist, sondern im Gegenteil. Werdet erfüllt mit dem Geiste. Oder kommt zur Fülle aufgrund des Geistes. Indem ihr zueinander und zu euch selbst redet, in Psalmen und Lobliedern und geistgewirkten Hymnen. Indem ihr singet und spielet, singet und musiziert, dem Herrn auf eurer Orgel, in eurem Herzen. Und dann darf es auch manchmal die Orgel sein oder das Klavier. In eurem Herzen, das ist primär, das ist der charismatische Motor, das möchte ich einmal so sagen, so ungeschützt. Indem ihr Dank saget, alle Zeit und für alles, dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus, indem ihr euch einander unterordnet in der Furcht Christi, nicht in der Furcht vor Menschen. Werdet nicht der Menschen Knechte, aber in der Furcht Christi. Und das eine möchte ich herausnehmen, das ist vielleicht die Frucht im Werden der Söhne Gottes, die am letzten und am spätesten reift, wenn sie echt ist. Danksagend alle Zeit und für alles dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist ein schweres Werk, besonders dann, wenn wir Segnungen der Tiefe erfahren, wenn wir hineingeführt werden in Not und Leid, Zertrümmerung, Anfechtung, wenn Gott uns Wunden schlägt. Das tut er manchmal. Hosea 6. Aber dann kommt er auch und gießt wie der barmherzige Samariter Öl und Wein hinein, verbindet uns die Wunden, Öl des Heiligen Geistes, Wein der Freude und bezahlt alles auf Heller und Pfennig, was noch zu tun übrig bleibt, damit wir wieder genesen, damit unsere Wunden wieder heilen. Die er geschlagen hat, warum schlägt er sie denn? Damit wir den Segen aus der Tiefe empfangen, danksagend alle Zeit und für alles. Der schwerste Weg. Und dazu möchte ich jetzt lesen aus Hebräer 11, aus jenem großen Kapitel von den Glaubenszeugen. Lese von Vers 29 an, das ist genau die Mitte. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie durch trockenes Land, welches die Ägypter versuchten und verschlungen wurden. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie 7 Tage herumgezogen waren. Durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungläubigen zusammen um, weil sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Und was soll ich noch mehr sagen, denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, welche durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, die Erfüllung von Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampfe stark wurden, der fremden Heerscharen zurücktrieben, Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Was für ein Triumph! Was ist das doch für eine Gruppe, die hier genannt wird, die wirklich in der Fülle der Charismatik stand, so wie wir das heute sagen, nicht das Neue Testament. Oder wir könnten es auch einmal anders sagen. Das ist die Ecclesia Triumphans, die triumphierende, siegreiche Gemeinde. Das sind die Glaubenshelden, die den Segen von oben empfangen, die gewiss auch alle Zeit und für alles dem Gott und Vater Dank sagen. Denn wir sollen ihm ja auch Dank sagen für den Sieg, für den Triumph, für das Glück, für den Glauben, für den Erfolg. Das ist also die eine Gruppe. Und das gibt es auch heute. Wo Menschen getrieben von einer ganz großen Sehnsucht nach Erfüllung auch der Verheißungen des Alten Testamentes, die uns heute gar nicht mehr alle gelten, und in einer großen Sehnsucht nach einem Erfahrungszeugnis dieser Dinge von Ort zu Ort herumreisen, von einem sogenannten vollmächtigen Bruder zu einem anderen, um vielleicht Wunder und Zeichen Gottes zu erleben, um endlich einmal einen greifbaren Beweis dafür zu haben, dass der Christus und dass Gott tatsächlich in unserer Mitte wohnt und wirkt. Thomas, du hast gesehen und du glaubst jetzt. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und doch, dann werden manche von diesen geheilt. Und sie werden ja hier erwähnt. Das ist ein Weg, vielleicht ein durchaus legitimer Weg für manche Menschen. Aber dann kommt das Unheilvolle, dass diese Menschen, die das erfahren haben, mit ihrem Zeugnis vom Zeichen und Wunder Gottes, von der erfahrenen Glaubensheilung, herumreißen und sagen, wer nicht geheilt wird, der glaubt nicht richtig. In dessen Glaubensleben ist irgendetwas verbogen oder falsch. Und er steht auf Kriegsfuß mit Gott und mit dem Heiligen Geist. Und dann treibt man Menschen in die Verzweiflung, in die Not und in die Schwermut, die anders geführt werden. Menschen, die ihre Leiden annehmen als messianische Erziehungsleiden und sie dann auch ertragen, und die das größte Wunder erleben, das größte Wunder des Heiligen Geistes. Nicht die Heilung, sondern dass sie in die Lage kommen, Gott alle Zeit und für alles im Namen Christi zu danken und auf diese Weise auszureifen, auf jenen Tag auch mit dem Segen aus der Tiefe, mit dem Segen von unten. Wir sollten einmal ganz skeptisch sein gegenüber allen geschriebenen und mündlichen Zeugnissen von modellgebender Bekehrung. Jede ist anders. Wir sollten skeptisch sein von heilsbiografischen Erfahrungen, wenn wir etwa die Biografien großer Männer im Reiche Gottes lesen. Und wo wir das Empfinden haben, das müsste bei uns genauso gehen. Und schließlich und endlich sind wir enttäuscht und desillusioniert und sagen, wir sind halt nicht so große religiöse Genies wie die, von denen wir gelesen haben. Natürlich kann das auch zum Segen werden, aber wir müssen es in der rechten Weise lesen. Gott hat mit einem jeden eine andere Führung. Gott hat mit einem jeden seiner Söhne einen anderen Weg. Und wenn wir uns bewerben, dann schreiben wir eine Biografie. Wann wir geboren sind, welche Eltern wir hatten, welche Schulausbildung wir hatten und welche Zeugnisse wir vorweisen können, welche Berufslaufbahn und so weiter und so fort. Aber wir haben neben dieser Biografie auch noch eine geistliche Biografie, eine Biografie unseres geistlichen Werdens unter der Führung des Heiligen Geistes. Denn Söhne stehen im Werden, so wie Jesus Christus, der selbst geworden ist, aus dem Samen Davids. Nun darf ich weiterlesen. Nach der Ecclesia Triumphans, jetzt die leidende Gemeinde, die leidende Ecclesia, die es ja auch gibt in dieser Welt. In vielen, vielen Völkern dieser Erde. Vers 35. Andere aber wurden gefoltert, weil sie die Befreiung nicht annahmen, damit sie eine bessere Auferstehung erlangten. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht und dazu durch Bande und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, wie der Prophet Jesajas, versucht, starben durch den Tod des Schwertes, wie Paulus, gingen umher in Schafspelzen, in Ziegenfellen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach, deren die Welt nicht wert war. Sie irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Klüften und in den Höhlen der Erde. Zwei verschiedene Wege, so wie wir heute zwei Huldigungschöre sehen werden auf den Mauern Jerusalems. Derselbe Ausgangspunkt, das gleiche Ziel, aber verschiedene Führungen. Und dann aber das gleiche Ziel. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erlangten, haben die Verheißung, das heißt die Erfüllung der Verheißung, nicht empfangen, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, im Heilsfortschritt der Zeiten, damit sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden. Sie werden also gemeinsam mit uns zum Ziele geführt und vollkommen gemacht. Auch die Glaubenszeugen des alten Bundes. Und die bessere Auferstehung, ich neige dazu zu sagen, jene Heiligen des alten Bundes, die beim Tode Jesu auferstanden und in den Totengrüften 3 Tage ausharrten, bis der Herr selbst auferstanden ist und dann vielen erschienen in Jerusalem, das sind jene gewesen, die als Märtyrer des alten Bundes durch ihre Tage gingen. Sie werden sich ja auch einmal gefragt haben, wenn Sie das Glück, die segensvollen Glaubenserfahrungen, die großartigen Zeugnisse anderer, die Heilungen anderer gehört und gesehen haben, warum denn immer nur die anderen und ich nicht? Bin ich Gottes Bastard? Das gehört vielleicht zum eigentlichen Adel der Söhne Gottes, dass sie oft, wenn der Vater in ihnen das Tragvermögen gewährt und sieht, diesen Weg nach unten geführt werden, diesen Weg der anderen. Nun wollen wir aufschlagen Nehemia 12. Übrigens können wir uns das nicht heraussuchen, dass wir etwas sagen, wir möchten zur ersten Gruppe gehören. Oder vielleicht einige, die besonders wagemutig sind, wir möchten zur zweiten Gruppe der Leidenden gehören. Sondern das ist die Anordnung des Geistes. So wie in 1. Korinther 12, 24 einmal geschrieben steht. Also hat Gott durch den Heiligen Geist die Glieder des Leibes zusammengefügt, angeordnet, zusammengemischt. Das darf ich einmal im Nebenhinein sagen. Es ist etwas Schönes, dass es christliche Geschäftsleute gibt, christliche Techniker, christliche Eisenbahner, christliche Bäcker und was es alles mehr ist, christliche Akademiker. Aber das ist dann nicht die echte Situation der Gemeinde Jesu. Das ist ein Zweckverband, der seine Aufgaben hat und erfüllt, segensreich wirkt. Aber in der Gemeinde Jesu hat der Heilige Geist die Heiligen anders zusammengemischt. Die Reichen mit den ganz Armen, die Weisen und Intelligenten mit den weniger Intelligenten, die Leute, die nobel einhergehen mit denen, die armselig einhergehen, die Alten mit den Jungen, die verschiedenen Generationen. Also hat der Heilige Geist uns angeordnet, zusammengefügt und die Glieder des Leibes in ihren eigenen Weg gestellt. Und das wollen wir so sehen, auch wenn wir jetzt von den beiden Huldigungschören hören. Nehemia 12, Vers 27 zunächst einmal. Und bei der Einweihung der Mauer von Jerusalem suchte man die Leviten aus allen ihren Orten, dass man sie nach Jerusalem brächte, um die Einweihung zu feiern mit Freuden und mit Lobliedern und mit Gesang, mit Zimbeln, Harfen und Lauten. Und dann Vers 31. Und ich ließ die Obersten von Juda oben auf die Mauer steigen. Und ich stellte zwei große Dankchöre und Züge auf. Die Mauer war also oben so breit, dass man darauf in einer Kolonne, in einem großen Zuge laufen konnte. Zwei Züge, die einen, die anderen. Der eine zog zur Rechten, das heißt südwärts, oben auf der Mauer zum Misttore hin. Und hinter ihnen her gingen Hoshaja und die Hälfte der Obersten von Juda, und zwar Asaria, Esra und Meschulam, Juda und Benjamin und Shemaja und Jeremia und von den Söhnen der Priester mit Trompeten, Sekaria, der Sohn Jonathans, des Sohnes Shemaias, des Sohnes Matanias, des Sohnes Mikajas, des Sohnes Sakurs, des Sohnes Asafs und seine Brüder Shemaja und Asariel, Milalai, Gilalai, Maai, Netaneel und Juda, Hanani mit den Musikinstrumenten Davids des Mannes Gottes und Esra, der Schriftgelehrte, vor ihnen her. Und sie zogen zum Quellentor, der südliche Weg, unten herum nach Süden, hin zum Tempel. Und sie stiegen gerade vor sich hin auf den Stufen der Stadt Davids den Aufgang der Mauer hinauf und zogen an dem Hause Davids vorüber und bis an das Wassertor gen Osten. Und dort ist dann auch das Osttor Jerusalems, durch welches man dann einziehen kann in den Tempel. Allein die Namen dieses Chores unter der Führung Esras, zu Deutsch Hilfe Jahwes, Hilfe Jehovas, sind ein einziges wunderbares Zeugnis. Hoshaja heißt Rettung Jahs, Asaria Hilfe Jahs, Meschulam der befriedigte Gottesfreund, Juda Lobpreis, Benjamin Glückssohn, Shemaja, den der Herr erhört. Ja, das ist so ein ganzes Programm, was wir uns gerne wünschen würden. Jeremia, den Jah erhört. Und die Priester mit den Trompeten, Sekaria, Jahweh gedenkt. Asariel, Gott hilft. Milalai, Jah ist erhaben. Gilalai, Jehova, ja, hat abgewälzt. Maai, innerlich bewegt. Netaneel, Gottesgeschenk. Hanani, ja, ist gnädig. Ja, die hatten Namen in der Gefangenschaft und wir gehen her, wir Christen, und nehmen die Namen für unsere Kinder aus irgendwelchen Groschenromanen. Das soll nicht sein. Nicht? Es gibt so wunderbare Namen in der Bibel, so aussagefähig und aussagekräftig, auch deutsche Namen. Das sollten wir doch ein wenig überlegen, dass auch unsere Namen und die Namen unserer Kinder Zeugnis sind. Das ist der eine Chor, der nach Süden zieht. Und wenn Sie da hinschauen, da werden Sie sehen, sind nur wenige Tore und überhaupt keine Türme genannt. Es waren gewiss welche, aber sie sind nicht genannt. Diese Tore und Türme sind ja die Stationen der Huldigungszüge. Ich möchte das ganz kurz noch einmal sagen. Die Mauern dienen zum Schutz und zur Bewahrung vor dem Feind. Und Schutz und Bewahrung hat man besonders durch Danksagung alle Zeit und für alles. Steht nicht im Psalm 8 geschrieben, aus dem Munde der Kinder und Säuglinge, auch der geistlichen Kinder und Säuglinge, hast du dir eine Vollmacht bereitet, um zu schweigen zu bringen den Feind und den Bedränger. Ich möchte das einmal so sagen. Unsere Danksagung sonderlich in dunklen Wegen bringt für den Christus einen Zuwachs an Macht, einen Vollmachtszuwachs gegenüber dem Feind und gegenüber den Anklagen des Feindes. Schutz und Bewahrung. Tore aber sind Durchbrüche, stellen Richterwürde und Regierungsgewalt dar, weil durch die Tore die Könige zogen und in den Toren die Gerichte tagten. Ein Bild für Königspriester und Richter. Und die Türme, darin sahen wir die Schautürme des prophetischen Wortes und der Wächter, die aus diesen Türmen stehen. Mehr Tore und mehr Türme. Das bedeutet mehr geistliche Wachstumsstationen und damit Zukunftszurüstungen für die kommenden Weltzeiten und für die Dienste, die wir einmal als der Leib des Christus in kommenden Äonen haben werden. Und da seht ihr gleich auf einen Blick, der Huldigungschor Nehemias, der nach Norden zieht, des Trostes Jahwes, des Sohnes der Betrübnis, der hat weit mehr Tore und Türme aufzuweisen. Und wir werden uns dann dort hineinstellen und den Pilgerzug des nördlichen Chores mitvollziehen. Aber eines sei von vornherein doch einmal gesagt. Der Ausgangspunkt beider ist der gleiche, nämlich im Taltor, das ich dort mit dem Buchstaben A gekennzeichnet habe. Dort gehen sie aus. Auch die verschiedenen Wege und Führungen in der Gemeinde Gottes haben den gleichen Ausgangspunkt. Es hat nichts damit zu tun, dass wir verschiedenen Heilskörperschaften angehören, sondern das ist eine Frage der Geistesführung, eine Frage der charismatischen Begabung, eine Frage des verschiedenen Wachstums. Und diesen Ausgangspunkt, den haben wir in diesen Tagen schon einmal gesehen. Und ich möchte jetzt das Wort einmal ganz lesen aus Philipper 1, Vers 27. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr feststehet aufgrund des einen Geistes, indem ihr mit einer Seele mitkämpft, mit dem Glauben der frohen Botschaft und in nichts euch erschrecken lasset von den Widersachern, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eurer Rettung und das von Gott. Und dann Kapitel 2, wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt in Christo, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgend innerliche Gefühle und Erbarmungen, so erfüllet meine Freude, dass ihr einerlei gesinnt seid, dieselbe Liebe habend, einmütig, eines Denksinnes, nichts aus Parteisucht oder eitlem, inhaltlosen Ruhm tuend. Der Ausgangspunkt ist der gleiche und auch das Ziel ist das gleiche. Beide Chöre treffen sich wieder, dort am Osttor, zwischen Wassertor und Osttor, um sich hernach zu vereinigen zu einem neuen gemeinsamen Chore des Lobpreises und der Segnung Gottes und dann einzuziehen in den Vorhof des Tempels. Und auch wir haben alle das gleiche Ziel, auch wenn wir verschieden geführt werden, der eine so, der andere so, die einen in der Ecclesia Triumphans, in der triumphierenden Kirche, die anderen in der leidenden Gemeinde, die einen mit dem Segen von oben, und sie dürfen dankbar sein für die gute Ehe, für die heile Familie, für die gläubigen Kinder, für die perfekte Gesundheit. Gleich wollte ich fragen, wer hat sie noch? Aber sie dürfen dankbar sein. Ich sage den Kindern immer, fangt an zu danken für das Schöne, sonst lernt ihr nie zu danken für das Schlechte. Dann erzählen sie mir manchmal, wofür sie danken, wofür sie beten, und das ist dann sehr schön. Das gemeinsame Ziel. Und auch wir werden alle, auch wenn wir ganz verschieden geführt werden, einmal an dem einen Ziele stehen, in dem einen Lob, wo wir zwar mit tausenden von Fragen von hier nach dort gehen werden, und in dem Augenblick, wo wir den Herrn schauen werden, werden wir ihn nichts fragen. Denn das Schauen der Herrlichkeit Jesu wird volle, befriedigende, tadellose Antwort auf alle unsere Fragen und auf alle Weltfragen sein. Auf alle Fragen der Heilsgeschichte. Und dann wird es ein Lob geben, auch bei verschiedenen Führungen hier auf Erden. Wir treffen uns, wir erscheinen vor Gott in Zion. Und nun einmal diese beiden Wege und Stationen. Der südliche Zug, ich möchte fast sagen, der glückliche Zug, hat wirklich so eine freie Autobahn. Nicht wie am Wochenende. Da muss man nur durch ein, zwei Tore hindurch und schon ist man wieder da. Was ich dort punktiert habe mit dem Buchstaben E, das Rosttor, wird nicht erwähnt. Und auch F, das Osttor, erscheint hier in unserem Text nicht. Der südliche Zug geht aus beim Taltor. Und dann wird er von Esra, der Hilfe Gottes, hinübergeführt zum Misttore, dort gekennzeichnet mit dem Buchstaben B. Wir könnten sagen, dort erfahren Sie die Reinigung vom Kot und Dreck Ihrer Sünde. Dort werden sie gewaschen im Blute des Lammes. Wird alles, was unrein ist, abgelegt. Und dann gehen sie weiter, immer fröhlich, fast alle Tage Sonnenschein. Seliges Wandeln auf sonnigen Höhen. Dann geht's gleich hinüber zum Quelltor. Und sie erfahren die Quellen des Lebens, die erfrischenden Segensfluten des Heiligen Geistes. Sie trinken, dass sie satt werden. So wie es auch in Johannes 4 der Samariterin gesagt wird. Und dieses Wasser des ewigen Lebens, das sie trinken, auch die anderen übrigens, das wird in ihnen selbst zu einer Quelle für andere, die ins ewige Leben fließt. Und weiter werden sie geführt zum Wassertore, Buchstabe D. Und wir dürfen darin die Erquickung im Wasserbad des Wortes sehen. Alles erquickende Dinge, die auch die erfahren dürfen, die durchs Leiden gehen, das möchte ich hinzufügen. Es ist letztlich vor Gott kein prinzipieller Unterschied, aber es ist eine verschiedene Führung, die einen, die anderen. Wie geht Ihr Weg? Was mögen Sie gesungen haben? Ich weiß es nicht, ich war ja nicht dabei, aber ich könnte mir denken, das wäre dann so gegangen, wie nach der Melodie von Psalm 84. Vers 4, glückselig, die da wohnen in deinem Hause, stets werden sie dich loben, Sela, empor. Glückselig der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in deren Herzen gebahnte Pilgerwege sind, freie Autobahn. Durch das Tränental gehend, machen sie es zu einem Quellenort, Quelltor. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft, nicht von Schwachheit zu Schwachheit. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Jehova, Gott der Heerscharen, höre mein Gebet, nimm zu Ohren, du Gott Jakobs, Sela. Du, unser Schild, sieh, o Gott, und schaue an das Antlitz deines Messias, deines Gesalbten. Vers 12, Jehova der Heerscharen, glückselig der Mensch, der auf dich vertraut. Und glückselig jeder, der den Weg Esras und seines Chores geführt wird. Aber auch glückselig jeder, der die Segnungen von unten erfährt im Chore Nehemias, Ben-Hakaljas, des Sohnes der Trübsal. Und nun schauen wir uns den Weg an, der nach Norden geht. Dort sind die meisten Schautürme des prophetischen Wortes. Denn von Norden kommt die Gefahr für Israel, von Syrien, auch von Gog aus dem Lande Magog, vom äußersten Norden. Da braucht es die Türme, da braucht es die Wächter auf den Zinnen, die im prophetischen Geiste die Gefahr schauen. Auch dieser Chor geht aus vom Taltore. Aber wir haben den Text ja noch gar nicht gelesen. Nehemia 12. Vers 38. Und der zweite Dankchor zog nach der entgegengesetzten Seite. Das heißt nach Norden. Und ich, sagt Nehemia, und die Hälfte des Volkes ging hinter ihm her, oben auf der Mauer, an dem Ofenturm vorüber und bis an die breite Mauer. Und an dem Tore Ephraim und dem Tore der Alten und dem Fischtore und dem Turme Hananeel und dem Turme Mea vorüber und bis an das Schaftor. Und sie blieben beim Gefängnistore stehen. Und beide Dankchöre stellten sich am Hause Gottes auf. Und ich und die Hälfte der Vorsteher mit mir und die Priester Eliakim, Maasea, Minjamin, Mikaja, Eljoenai, Sekaria, Hanania mit Trompeten. Und Maasea und Shemaja und Eleazar und Ussi und Jochanan und Malkia und Elam und Eser. Und die Sänger ließen ihre Stimme erschallen und Jesrachja war ihr Vorsteher. Und sie opferten an demselbigen Tage große Schlachtopfer und freuten sich, denn Gott hatte ihnen große Freude gegeben und auch die Frauen und die Kinder freuten sich. Und die Freude Jerusalems wurde bis in die Ferne hingehört. Ja, die Namen dieses Chores möchte ich doch wenigstens auch einmal erwähnen. Eliakim, den Gott aufrichtet. Maasea, das Werk Jehovas. Minjamin, von der Rechten. Mikaja, wer ist wie Jahwe? Eljoenai, ich blicke auf Jah. Sekaria, ja gedenkt. Hanania, Jehova ist gnädig. Shemaja, Jehova erhört, ja auch auf diesem Wege, durch die Tiefe und durch die Dunkelheit. Eleazar, dem Gott hilft. Usi, meine Stärke. Johanan, ja oder Jehova ist gnädig. Malkia, mein König ist Jahwe. Elam, verbeugen, ja das auch. In der Dunkelheit. Fürwahr, du bist ein verborgener Gott. Eser, die Hilfe. Jesrachja, Jahwe, leuchtet auf. Und nun die einzelnen Stationen dieses Chores. Das ist zugleich der Weg unseres Apostels Paulus. Der Weg des Mannes, der auch der Trost Christi ist, auch der Sohn der Betrübnis, alles erwachsen aus Schwachheit und Not und Betrübnis. Erstens, der Ofenturm, Nummer 1. Und wir wissen, dass die Bibel den Ofen des Elends und der Trübsal nennt. Da möchten wir nicht gerne hindurch und hinein, durch diesen Hochofen des Leidens. Ich lese dazu 1. Petrus 4. Von Vers 12 an, Geliebte, lasst euch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Versuchung oder das euch zur Erprobung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdartiges, etwas Andersartiges, etwas Dämonisches. Das sollten wir einmal wissen, die wir diesen Weg geführt werden, durch den Ofen des Elends und des Leides. Leiden kommen nicht vom Satan. Selbst wenn Gott diese Mächte einsetzt zur Verursachung des Leidens und der Anfechtung und der Not, letzten Endes kommt alles für die Heiligen und Geliebten von Gott. Ihnen, die Gott lieben und die nach dem Vorsatz berufen sind, hat der Vater das All zum Guten angeordnet und lässt es ihnen zum Guten mitwirken. Wir schreiben viel zu viel in unserem Erleiden und in unserem dunklen Erleben dem Satan zu. Wir das erst einmal wüssten, dass alles aus der liebenden Hand unseres Gottes kommt, auch die Schläge, auch die Wunden. Sondern insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freuet euch, auf dass ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch freuet. Das Feuer der Versuchung im Ofen des Elends und der Trübsal. Zweitens, das Ephraim-Tor. Ephraim heißt zu Deutsch doppeltes Erbteil oder aber auch doppelte Fruchtbarkeit. Und mir erscheint es so, als ob man zu dieser doppelten Fruchtbarkeit nur gelangen könne auf dem Weg der anderen, auf dem Weg des Leidens, auf dem Weg der Trübsal, wenn man nicht nur den Segen von oben erlangt, sondern auch den Segen von unten, den Segen der Not. Da hat man dann nicht nur eine einfache Segnung, ein einfaches Erbteil, eine schlichte, einfache Fruchtbarkeit, sondern doppelte Fruchtbarkeit. Dann kann man wie Paulus, der am Leben verzweifelte und das Todesurteil in sich selbst trug, nachdem er den Trost Christi erfahren hat, auch andere mit diesem Trost, den man selbst erfahren hat, trösten. Doppelte Fruchtbarkeit. Der Herr Jesus schenke uns doch diese Fruchtbarkeit, dass wir Königspriester sind, dass wir königlich herrschen über unsere Sünde und dass wir unseren Brüdern und Schwestern priesterlich dienen. Drittens, Tor der Alten. Ja, das muss man nicht der Jugend sagen, da geht es dann heute in den Gemeinden schon los mit dem Wort, bei denen rieselt ja schon der Kalk. Die Bibel sieht das anders. 1. Korinther 4, Vers 15. Dort beklagt Paulus aufs Bitterste, dass es Zehntausende von gesetzlichen Zuchtmeistern in der Gemeinde Jesu gibt, aber nur wenige Väter, zeugungsfähige Väter. Und das ist nicht gebunden ans Alter. Ein 20-Jähriger kann ein Vater in Christo sein. Ein 60-Jähriger oder 70-Jähriger, ein Kindlein. 1. Johannes 2 nennt uns ja diese Reifestufen, wovon Kindlein die Rede ist, denen die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Und die immer nur Milch genießen, allerdings die unverfälschte und wortgemäße Milch des Evangeliums, hoffentlich. hoffentlich in unseren Gemeinden. Dann ist von den jungen Männern die Rede, die den Bösen mit der Waffe des Wortes Gottes überwunden haben, die ein Siegesleben führen. Und schließlich von den Vätern, die den erkannt haben, der von Urbeginn an ist, die mit ihm Liebesgemeinschaft haben, mit dem Vater. Die Väter haben den erkannt, der von Urbeginn an ist, den Vater. Tor der Alten, der Ehrwürdigen. Paulus war ja ein Feuerkopf. Da kann man sagen, was man will. Ein glühender Choleriker. Wenn Gott diesem Manne nicht die Bremsen angelegt hätte, wir werden das dann noch lesen, was wäre aus diesem Mann geworden? Und dem Höhenflug seines Geistes, der sich erheben wollte gegen die Erkenntnis Gottes, den er deshalb immer wieder in Kriegsgefangenschaft hinter Stacheldraht führen musste in den Gehorsam des Christus hinein. Meint ihr, ich könnte nicht auch ein liberaler Theologe sein? Kritischen Geist habe ich jedenfalls genug. Und das fällt dann gar nicht so leicht, wenn man der letzte Hanswurst ist, weil man allem glaubt, was geschrieben ist. Aber man befindet sich dann in guter Gesellschaft mit Paulus, der seinen Dienst vollzog, indem er allem glaubte, was im Gesetz und den Propheten und den Schriften geschrieben ist. Tor der Alten. Und dieser Mann, der gewinnt dann im Alter eine Milde, die ihn schmackhaft macht. Philemon 9. Und man muss wirklich einmal diesen bezaubernden Brief lesen, wo Paulus seinen ganzen Charme entwickelt. Wo er Philemon bittet für den entlaufenen Sklaven Onesimus. Und wo er dann in Vers 8 und 9 sagt, deshalb, obgleich ich große Freimütigkeit in Christo habe, dir zu befehlen, was dich gehört, so bitte ich dich doch vielmehr um der Liebe willen, da ich jetzt ein solcher bin wie Paulus der Alte, jetzt aber auch ein Gefangener Jesu Christi. Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in meiner Gefangenschaft, in meinen Banden. So korrigiert uns der Heilige Geist, das Tor der Alten. Gott gebe der Gemeinde Jesu Christi mehr Väter, gerade in unserer schweren Zeit des Endes. Viertens, das Fischtor. Josua, das große Vorbild Jesu, es ist ja der gleiche Name, Jehoshua oder Jeshua, war der Sohn Nuns, der Sohn des Fisches. Und der Fisch war den Hebräern, war den Juden immer ein Zeichen einer außerordentlich großen Fruchtbarkeit. Durch die Vermehrungsfähigkeit des Fisches. Und die ersten Christen, die hatten ja das Zeichen des Fisches, das sie überall an die Wände malten, damit sie wussten, dort wohnt ein Christ in dieser Straße und dass sie vielleicht auch trugen und sie buchstabierten das Wort Ichthys, das griechische Wort für Fisch, folgendermaßen. Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter, Retter der Welt. Das war ihr Monogramm, der Fisch. Nun der hebräische Buchstabe mit der Zahl 50, Fischtor, Fruchtbarkeit. Das ist der Weg, wo man fruchtbar wird. Aber dafür muss man bezahlen. Es hat alles seinen Preis, sage ich immer wieder gerne. Und jeder, der jemals ansatzweise diesen Weg gegangen ist, wird mir zustimmen. Fünftens, Hananel. Turm der Gottesgnade. Vielleicht ist hier eine besondere Gnade gemeint. Nicht die Gnade, die man zu Beginn des Glaubenslebens erfährt, sondern vielleicht jene ganz besondere Leidensgnade, von der Paulus gesprochen hat in 2. Korinther 12. Bitte?
Korinther 1, 12.
2. Korinther 12, von Vers 7 an. Und auf dass ich mich nicht durch die Überschwänglichkeit der Offenbarungen überhebe, wurde mir ein Dorn, ein Pfahl für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, damit er mich mit Fäusten schlage. Wer hat das verordnet? Nicht der Satan, sondern der lebendige Gott. Damit er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Das war also diese Gefahr. Wir haben in diesen Tagen einmal das Wort von Chambers gehört: Nicht die Schwachheiten der Heiligen sind ihre eigentliche Gefahr, sondern die Stärken der großen Menschen Gottes gefährden sie aufs Tiefste. Und so ist das hier auch bei Paulus. Für dieses flehte ich dreimal zum Herrn, auf dass er von mir abstehen möge. Da steht ein ungeheures Wort. Steht nämlich eigentlich da, was keiner wagt zu übersetzen. Für dieses habe ich den Herrn dreimal ermahnt. Herr, das kannst du nicht tun. Um des Dienstes willen, den ich von dir empfangen habe, kannst du mir nicht eine solche Sache verordnen. Und er hat zu mir gesagt: Meine Gnade reicht für dich aus. Meine Kraft wird gerade in der Schwachheit zur Vollendung geführt. Und dann sagt Paulus: Daher will ich mich am allerliebsten meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus über mir zählte. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Schmähungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten für Christum. Ängste für Christum hat Paulus gehabt. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn Paulus in die Gemeinden kam, hat er nicht erzählt von seinen wunderbaren Erlebnissen und Erfahrungen, sondern nur, wenn sie ihn dazu gezwungen haben. Dann hat er gesagt: Ich bin ein Narr geworden. Ihr habt mich gezwungen, dass ich mich rühme. Sondern er hat geredet von seinen Schwachheiten. Zum Beispiel, als er damals am Anfang seines Glaubenslebens aus Damaskus entfloh, als ihn die Jünger seiner Lehrschule in einem Apfelkorb über die Mauer herabließen, damit er der Verfolgung entging. So wie Petrus immer und überall erzählt hat, dass er den Herrn Jesus mit einer Selbstverfluchung vor dem heiligen Gott dreimal verleugnet hat. Turm der Leidensgnade, meine Gnade reicht für dich aus, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit am besten zur Reife und zur Vollendung. Turm mehr, Turm des Maßes, und zwar einer engen Begrenzung. Da geht es hinein in die Begrenzung, da geht es hinein in die Einengung, da geht es hinein in die Vereinsamung. Und wenn Sie sich einmal den Weg des Apostels Paulus anschauen, dann ist er keineswegs der viel bewunderte Apostel der Urchristenheit gewesen, sondern die Gemeinden haben ihm Dinge nachgesagt, mit denen man ganze DIN A4 Seiten füllen kann. Alleine aus den Korintherbriefen. Und die Brüder haben gesagt, das ist ein ganz wagemutiger, gefährlicher, zu bezweifelnder Weg, den dieser Paulus einschlägt, in scheinbarem Widerspruch gegen das ganze Alte Testament. Mit dem Bruder können wir nicht mehr eins sein. Und dann verließen ihn alle, die in Asien waren, und zum Schluss stand er ganz allein und nur wenige Brüder wie Dr. Lukas und Timotheus, sein Mitarbeiter, und wenige andere besuchten ihn in der Zelle und standen ihm bei in Treue bis zum Schluss. Aber die meisten verließen ihn und fielen den Rattenfängern jener fürchterlichen Mischreligion anheim, die man Gnosis nannte und die auch heute wieder einige Namen trägt. Turm des Maßes, Einengung, Begrenzung, Vereinsamung, das ist nicht schön. Wenn ich wählen könnte, ich wäre mit Esra gezogen, das sage ich euch, von Kraft zu Kraft, nicht von Schwachheit zu Schwachheit. Dazu eine Stelle, 2. Korinther 10, Vers 13. Schließe von Vers 12. Denn wir wagen nicht, uns selbst etlichen von ihnen beizuzählen, von denen, die sich rühmen, oder zu vergleichen, die sich selbst empfehlen, sie aber, indem sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen, sind Narren, sind Toren, sind Unverständige. Haben wir das verstanden, was da geschieht? Sie messen sich nicht etwa an dem Guten, das in dem anderen ist, in dem Bruder, oder an der Maßgabe des Geschenkes Christi im Heiligen Geist, sondern sie messen sich an sich selbst und vergleichen sich mit sich selbst. Da kann man gut im Frieden bleiben. Da kann man gut zufrieden sein mit sich selbst. Da kann man sich rühmen, sich überheben. Paulus, Vers 13. Wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maße des Wirkungskreises, den der Gott des Maßes uns zugemessen hat, um auch bis zu euch hinzugelangen. Der Gott des Maßes, der seinen Heilsplan gliedert und ausgestaltet in Äonen, in Jahrtausenden, in Jahrwochen, der aber auch das Leben der Heiligen und das Leben eines Apostels Paulus maßvoll geordnet hat. Auch unser Leben hat er maßvoll gewogen und geordnet. Er zählt unsere Tränen, er zählt die Schritte unserer Flucht. Er zählt die Wunden und die Narben, er weiß um unser Leid, um unsere Angst, um unsere Not, der Gott des Maßes. Ja, und dann wird's immer dramatischer. Nummer 7, das Schaftor. Ich darf nur an Römer 8, 36 erinnern, wo Paulus das alte Psalmwort, das Israel immer wieder betete in seinen Leiden, auf sich und seine Mitarbeiter anwendete. Römer 8, Vers 36, Gott hat uns geachtet wie die Schlachtschafe. Wir sterben und werden hingeschlachtet den ganzen Tag. Und schließlich, achtens, hört die ganze Geschichte auf mit dem Kerkertor, mit dem Gefangenentor. Und auch bei Paulus, der Mann, der mit einem so ungeheuren Aktionsradius der Mission begonnen hat, er endet schließlich in einer Zelle und wird enthauptet, von allen Brüdern, von den meisten Gemeinden verlassen. Der Gefangene Christi Jesu. Und dann haben vielleicht viele Brüder sagen können, da seht ihr, dass Gott kein Ja gesagt hat zu dem Missionsweg und Missionsplan dieses Mannes und von seiner Umdeutung des Alten Testamentes, von seinem kühnen Vorstoß in die Heidenwelt. Da seht ihr, Gott hat diesen Mann ad absurdum geführt, in die Zelle, in die Vereinsamung. Schluss, Punkt, aus. Und als Gefangener Christi Jesu empfängt er die hohen, überragenden Offenbarungen. Und so sagt er gerade in seinen letzten Briefen, wie etwa im Philipperbrief, immer wieder dies als seinen Titel, als sein Ehren, als seinen Ehrennamen. Epheser 3, Vers 1, dieser halb ich, Paulus, der gefangene Christi Jesu für euch die Nationen. Und dann sagt er, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, unter den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Oder Kapitel 4, Vers 1, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend in Liebe, euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Bande des Friedens, der Gefangene Christi Jesu. Und dort in dieser scheinbaren, ausweglosen Endstation und auf diesem Wege des Trostes Jehovas, des Sohnes des Leidens, Nehemias ben Hakaljas, werden die Königspriester für die kommenden Äonen zubereitet. Denn uns hat Jesus zu Königen und Priestern gemacht, seinem Gott und Vater. Wir werden herangebildet für die Aufgaben in den kommenden Weltzeiten, wo wir nicht nur Engel richten werden und Menschen richten werden und bei dem Herrn sein alle Zeit, um auch Israel wiederherzustellen im Reiche, sondern wo wir auch zu den Gefangenen des Totenreiches sagen werden, kommet heraus und teilnehmen werden an dieser gewaltigen messianischen Aufgabe, wie sie der Prophet Jesajas geweissagt hat. Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Das dürfen solche sagen, die selber im Kerker gewesen sind, die selber in der Einengung, in der Drangsal gewesen sind. Und dann gehen auch sie zum Osttor, erscheinen auch sie vor Gott in Zion. Die anderen aber, die leidende Gemeinde, und sie treffen sich mit den anderen in dem einen Ziel. Zwei Wege, ein Ziel. Noch einmal Nehemia 12, 40 bis 43. Und beide Dankchöre stellten sich am Hause Gottes auf, und ich und die Hälfte der Vorsteher mit mir. Vers 42, und die Sänger ließen ihre Stimme erschallen, und Jisrachja war ihr Vorsteher. Und sie opferten an selbigem Tage große Schlachtopfer und freuten sich, denn Gott hatte ihnen große Freude gegeben. Und auch die Frauen und die Kinder freuten sich. Und die Freude Jerusalems wurde bis in die Ferne hingehört. Wenn einmal die Gemeinde vereinigt ist vor dem Angesicht Jesu, was wird das für eine Freude sein? Was für ein Aufbrausen des Lobes und des Liedes und der Verherrlichung Gottes. Eines Lobes und einer Freude, die dann auch gehört werden bis in die fernsten Weiten des Universums. Der Herr segne uns dieses Wort über die zwei Wege. Er segne besonders die unter uns, die den Segen der Tiefe erfahren. Amen. Amen. Wer ist doch